Du stirbst nicht. Der Buchtitel meines heutigen Gastes klingt wie ein Versprechen, wie ein Trost. Was dran ist, das können die Leser dieser Geschichte einer Frau überprüfen, die nach einer schweren Hirnverletzung langsam wieder in das Leben zurückfindet. Die Autorin Katrin Schmidt lässt diese Helene dabei ihr Leben hinterfragen und in den Brüchen dieses Lebens deutlicher wahrnehmen. Katrin Schmidt, die Autorin, 1958 in Gotha geboren, in Berlin zu Hause, hat bereits einige Romane vorgelegt, aber dieser ist anders, besonders, denn sie hat ja ein ähnliches Schicksal wie diese Helene erlebt. Musste dieser Roman aber geschrieben werden, deswegen, weil Sie es das erlebt haben?
Ich denke schon, dass er deswegen geschrieben werden musste. Es mussten aber 6 Jahre vergehen oder 7, bis er erscheinen konnte. Diese Zeit habe ich einfach gebraucht. Ich habe während dieser Zeit auch überhaupt nicht daran gedacht, diesen Roman zu schreiben. Nee. Das kam eigentlich erst nach dem vorherigen Roman, der 2005 erschienen war, dass ich so ein bisschen überlegt habe, jetzt ist die Zeit vielleicht reif.
In diesem Roman bei dieser Helene, da ist das ja so, dass diese Krankheit, dadurch, dass sie es langsam wieder orientieren kann, wie so ein Reset ist, wie so wieder auf den Anfang gesetzt, wieder vom neuen Anfang. Gehören Sie auch zu denen, die da sagen, solche Krankheiten haben auch einen Sinn, dass man seinen eigenen Sinn wieder sucht? Das ist manchmal so ein bisschen esoterisch sozusagen.
Na, ob sie einen Sinn haben, weiß ich nicht, aber der Sinn kann sich ja irgendwie herausstellen. Ich glaube, ich hätte auch ohne diese Krankheit mein Leben ganz gut weiter meistern können, aber der Sinn zeigt sich vielleicht wirklich in dem Bruch, der da passiert ist und der auch mich, ähnlich wie Helene Wesendahl, in die Lage brachte, mein Leben neu zu hinterfragen. Ich musste auch wieder lernen zu erfahren, wer ich bin.
Das ist sprachlich sehr aufregend auf den ersten Seiten, das mitzuerleben, diese Irritation nach dem Koma, die Wahrnehmungsstörungen. War das für Sie auch sprachlich das Schwierigste in diesem Buch?
Nein, es war eigentlich das Einfachste, weil ich diese Situation, die im Krankenhaus gewesen ist, eigentlich immer noch 1:1 vor dem inneren Auge zu stehen habe. Da ist keine Distanz da, das ist, als sei es eben passiert.
Mich hat es am Anfang so manchmal auch von den Texten her wie an Lyrik erinnert. Also dieser Zustand, da sieht sie ja auch Bilder, da kommen, mischen sich Träume und Wirklichkeit durcheinander. Macht dieser Zustand lyrisch empfindsamer?
Na, das glaube ich ja nun nicht. Wenn es so ist im Roman, dann ist es halt so. Aber ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Ich weiß es nicht.
Es gibt in der Gegenwartsliteratur, in meinen Beobachtungen so ein wenig, ob das ein Trend ist, weiß ich nicht, so eine Zuwendung zum Körper, also eine Bereitschaft, sehr intim über Körperliches zu schreiben. Da haben wir natürlich ewig die Feuchtgebiete da auf Platz 1 gehabt, aber offenbar ist das interessant geworden. Haben Sie eine Erklärung, warum diese intime Zuwendung zum Körper in der Literatur sehr stark erfolgt?
Nein, da habe ich keine richtige Idee. Ich denke, das hat vielleicht damit zu tun, dass gegenwärtig auch irgendwie eine Abwendung von der Politik zu beobachten ist. Und in diesem Zusammenhang denke ich, dass der Körper auf einmal groß geschrieben wird oder größer als vorher. Aber bei mir muss ich sagen, dass der Körper eigentlich schon von Anfang an, von Anbeginn meines Schreibens, und ich habe ja mit Gedichten begonnen, eine ganz große Rolle gespielt hat. Das war für mich eigentlich schon immer sehr stringent.
Ihre erste Publikation, weil Sie Gedichte erwähnt haben, war ja das damals auch wirklich kultige Poesiealbum in der DDR, wo Gedichte erschienen sind. Sind Sie also von Haus aus Lyrikerin eigentlich?
Eigentlich betrachte ich mich eher als Lyrikerin. Ich habe auch bei lyrischer Arbeit ein besseres Gefühl, ob das, was ich da gemacht habe, was taugt oder nicht. Und dass ich dann mit der Prosa angefangen habe, das hatte einfach damit zu tun, dass ich auf einmal endlich genügend Zeit hatte, neben meinen vielen Kindern zu schreiben, als das damals Jüngste zur Schule gekommen war.
Spielt auch eine Rolle, dass Lyrik nun mal auch leider weniger Leser hat als Romane?
Nein, eigentlich weniger. Ich denke schon, dass ich mich sehr bemüht habe, in den letzten Jahren wieder zur Lyrik zu kommen. Das war nämlich nach diesem Ereignis, ich bin ja selbst ein Aneurysma geplatzt, lange Jahre nicht möglich, aber jetzt ist ein Gedichtband fertig, wird im nächsten Jahr erscheinen.
Du stirbst nicht, um auf das Buch zurückzukommen. Da ist einiges, was im Sterben oder auch nicht im Sterben ist in diesem Buch, zum Beispiel die Beziehung Helenes zu ihrem Mann, der sich ja eigentlich rührend dort um sie kümmert. Was ist da los eigentlich mit dieser Beziehung?
Ja, das weiß sie ja zu Beginn überhaupt gar nicht so genau. Ihr fällt es auf einmal ein, dass sie sich trennen wollte von ihrem Mann. Aber sie weiß nicht, inwieweit diese Verabredung der Trennung wirklich erfolgt ist oder ob sie zurückgenommen haben oder ob sie ihr Haus verkaufen wollten. Das weiß sie alles überhaupt nicht und sie muss sich da mühsam wieder reinfuchsen.
Das ist wirklich aufregend. Was ja wirklich stirbt in dem Roman ist ein Dorf. Das wird erwähnt. Das ist eine Textstelle, die mir aufgefallen ist. Ein Dorf bei Anklam nach der Wende, wo niemand mehr leben kann, weil es halt einfach auch keine Arbeit dort mehr gibt. Ist die Wende dort in dieser Gegend ein Unglück für die Menschen gewesen?
Nein, Unglück sicherlich nicht. Also ich denke, dass es so ein Sterben von Städten und Dörfern vielleicht weltweit gibt und das vollzieht sich vielleicht einfach unbeobachtet. Aber im Norden Mecklenburgs war es für die Leute, die sich nicht mehr umorientieren konnten, ein Unglück, das allerdings nicht durch die Wende evoziert war. Die Wende hat damit nichts zu tun, denke ich.
Man staunt dann aber, dass ausgerechnet die Leichtigkeit, die wird erwähnt, verschwunden ist aus dem Leben, dass das Leben mehr Schwere bekommen hat.
Ja, bei denen, die dort geblieben sind. Hm. Es sind ja nicht alle dort geblieben. Wer jung ist und etwas auf sich hielt, ist dort weggegangen.
Ist das Schreiben über diesen, auch über Ihre Genesung und das natürlich zu verwenden für einen Roman, ist das auch für Sie auch eigene Therapie gewesen? Haben Sie es auch so gesehen?
Nein, das kann man nicht sagen. Ich denke, ich war fertig mit dem, was man Therapie nennt, als ich begonnen habe, das Buch zu schreiben. Was ich dann im Unbewussten immer noch vollzieht, das kann ich nicht genau sagen. Aber eine therapeutische Funktion würde ich da überhaupt nicht sehen.
Oder das war abgegessen. Wenn ich jetzt zurückschaue in Ihr Leben, Sie haben ja mal Psychologie studiert. Ja. Ist das so ein bisschen die Fortsetzung auch Ihres psychologischen Interesses?
Nein, bitte nicht. Das hat mit der Psychologie hoffentlich nichts zu tun. Ich verbiete mir da jede innere Selbstzensur.
Der neue Roman unterscheidet sich, darauf haben viele Kritiken hingewiesen, die lobenden Kritiken durchweg, unterscheidet sich deutlich von den vorhergehenden. Da sprachen Kritiker immer von einer barocken Fülle. Das Wort barock ist wirklich häufig gefallen, was die Sprache betraf. Können Sie überhaupt mit dem Begriff barock in Verbindung mit dem Schreiben etwas anfangen?
Ja, ich konnte das, nachdem ich die ersten Kritiken gelesen hatte, zu meinem damals ersten Roman. Denn das war wirklich, wenn ich es heute lese, ein barockes Stück. Ein sehr umfängliches und vom Sprachgebrauch her auch ausuferndes Stück, das schon sehr an Barock erinnert.
Warum musste das jetzt ganz anders sein? Oder ist es aus Ihrer Sicht überhaupt ganz anders als Ihre anderen
Bücher?
Ja,
das ist schon deutlich anders als die anderen Bücher. Besonders am Anfang, als die Helene erwacht und sich überhaupt noch nicht orientieren kann. Da kommt es auf Blitzlichter an, auf kleine Momentaufnahmen. Und die habe ich auch versucht, so in sehr kurzen Sätzen so prägnant wie möglich zu schildern.
Schlaglichtartig haben wir auch einiges schon aus Ihrem Leben jetzt gehört. Sie haben noch zu DDR-Zeiten am Leipziger Literaturinstitut Johannes R. Becher studiert. Was herrschte damals für ein Klima, um in das Schreiben hineinzukommen? Erinnern Sie sich noch an diese Zeit?
Also zu diesem Studium muss man sagen, dass ich nur einen Sonderkurs dort gemacht habe. Der sah so aus, dass man eine Woche im Monat in Leipzig verbrachte und dafür 500 Mark der DDR-Stipendium bekam, was damals ausreichte zum Leben. Mhm. Also ein richtiges Studium habe ich dort nicht gemacht. Aber die Zeit, die war... Naja, es galt damals das, was zwischen den Zeilen zu lesen war, als das Eigentliche. Das unterscheidet sich wahrscheinlich auch sehr vom heutigen Empfinden von Literatur. Also für uns war es damals sehr spannend, damit anzufangen.
Und dann gab es ja auch den runden Tisch, da haben Sie mitgearbeitet, also Sie auch politisch engagiert. Das ist jetzt alles vorbei, dass Sie sich da auch konkret politisch engagieren?
Ja, das war die Zeit des Aufbruchs. Und 1989. Ja, das hat sich dann so peu à peu ergeben.
Am Sonnabend werden Sie bei der Charlottenburger Lesenacht in einer Arztpraxis lesen. Haben Sie da eine Ahnung, wie anders sich der Text in so einem Ambiente anfühlt, wenn man den dort liest?
Ja, ich weiß nicht, wie die Arztpraxis aussieht. Ich nehme an, sie hat weiße Möbel und vielleicht auch helle Stühle oder so etwas. Und da bin ich vielleicht selber ein bisschen in die Zeit im Krankenhaus zurückversetzt. Das weiß ich noch nicht genau. Ich bin sehr gespannt, wie das werden wird.
Aber eine schöne Idee eigentlich, ne? Ja. So in diesem Ambiente zu lesen. Wüssten Sie denn mir dann schon, das passende Ambiente zu nennen für Ihren nächsten Roman? Sie haben ein Lyrikband ja eben angekündigt. Woran arbeiten Sie auch bei erzählender Prosa?
Nach dem Lyrikband wird ein Band Kurzprosa erscheinen, auch im Herbst nächsten Jahres. Und ich arbeite jetzt an einem neuen Roman über zwei jüdische Schwestern, die auch aus der DDR kommen.
Katrin Schmidt war zu Gast im Kulturradio vom RBB. Aus ihrem neuen, bei Kiepenheuer und Witsch erschienenen Roman Du stirbst nicht, liest sie morgen während der Charlottenburger Lesenacht. Wie üblich da immer an einem besonderen Ort. Es ist also die Arztpraxis bei Chirurgen in der Karmerstraße 7 in diesem Fall morgen Abend. Und ich bedanke mich hier für die kleine kurze Sprechstunde bei uns im Kulturradio vom RBB.
Ich danke.